Auch die Mara darf ich natürlich hier vorne begrüßen. Mara. So. Wunderbar. Sehr gut. Ich muss mich noch entschuldigen für unsere Catering-Firma, die uns ein bisschen hängen hat lassen oder beziehungsweise die hat einfach viel zu wenig Essen geliefert. Es war eigentlich nicht so vorgesehen, dass die Spätzle irgendwann zwischendurch alle sind. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie alle jetzt genug zu essen bekommen. Es gab ja dann noch Brot und so, dass wir noch schnell besorgt haben. Das tut mir leid. Aber jetzt wollen wir uns hiermit beschäftigen, was ihr an herrlichen Sachen geteilt habt und dann noch ein bisschen weiter hineinfragen. Auf einem Zettel stand, es war super ermutigend und richtungsweisend. Danke. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg. Das zu unterstreichen. Yes. Nach oben schieben.
Okay, hallo, auch von mir. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr dahin, dann hättet ihr mehr Sicht, wenn ihr wollt. Ich fand es auch. Nochmal vielen herzlichen Dank an euch beiden. Das Trickige bei dem Thema ist, man könnte sich hinter einer gut ausgefeilten Bibelarbeit verstecken. Weil wir sehen viele Beispiele in der Bibel über Leiter, die auch durch Krisen gegangen sind. Aber ihr habt euch geöffnet. Also wollte ich euch ein Riesenkompliment machen. Weil für mich sind starke Leiter die, die über ihre Krisen reden können. Und die reflektiert durchs Leben gehen und nicht sagen, hey, ich bin der Macker X und Y und habe immer alles im Checkgriff oder so. Also deshalb, Hammer, erstmal auch von meiner Seite aus, habe ich auch gehört, wahrgenommen, dass es Menschen einfach auch hilft, wenn sie euch hier auf der Bühne sehen und ihr redet über das, was euer Herz so bewegt. Riesenkompliment. Tim.
Genau, ich nehme einfach die erste Frage hier. Wie geht man damit um, wenn Menschen einen frustrieren und man aber als Leiter die Fassung behalten sollte und respektvollen Umgang behalten sollte? Das kennt keiner von uns, ne? Nein, ich glaube, das ist eine sehr relevante Frage. Ich weiß nicht. Tore, vielleicht fängst du mal an, auf diese Frage eine Antwort zu versuchen.
Was mir spontan eingefallen ist zu der Frage ist, if you can fake it, you can make it.
Oho.
Aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Ne? Ich meine, Frustration drückt sich ja dann meistens in deinem Gesicht aus. Wenn du jemand hast, der Sachen sagt, die nicht so cool sind, wie gehst du damit um? Ja, ich meine, behalte deine Fassung. Geh weise damit um, rechtfertige dich nicht. Wenn jemand auf mich zukommt und mir Ratschläge gibt oder Kritik gibt, ich meine, mit Kritik umzugehen, ist eine große Kunst, uneingeladene Kritik. Ich glaube, das ist für jeden von uns schwer. Wenn wir so eine Kritikkultur bauen und einladen zur Kritik, das ist ja oft was anderes, aber wenn dann einfach jemand kommt und dir mal so nebenbei was stecken will, dann ist das schon sehr anstrengend. Meine Erfahrung ist, dass ich zumindest versuche, jede Kritik mir anzuhören, mich bedanke und mich dann später entscheide, was ich damit mache. Aber jetzt fällt mir auch nicht viel mehr dazu ein. Oh mein.
Möchtest du das ergänzen?
Was du sagst, wenn ich drauf nehme, ist es.
Sonst tauscht mal kurz, vielleicht haben wir es dann gleich gefixt.
Nein, ja, nein. Eins, zwei, jetzt. Ja,
ja.
Genau, ja, das ist ja schon Teil der Antwort. Manchmal braucht man Geduld. Ne? Für mich ist immer wichtig, in Ergänzung zu was Tore sagt, das ist einfach ein weiser Rat, ist die Frage, wer ist das, der mich frustriert? In welcher Rolle, in welchem formalen Verhältnis stehe ich zu ihm? Welche Rolle hat er im Kontext unserer Gemeinde? Wenn es nicht von der Wertigkeit, aber von der Funktion Randfiguren sind, übe ich mich in Großzügigkeit. wenn es zentrale Leute sind und ich merke, da wächst was in mir, das ist ein gefährlicher Punkt, weil die Frustration zunimmt. Und wenn die Frustration zunimmt, nimmt auch meine Ungerechtigkeit zu. Das heißt, es wird irgendeinen Punkt geben, den ich nicht kontrollieren kann und dann haue ich was raus und ich bin so ein D-Typ. Ich haue dann auch was raus, könnt ihr meine Leute fragen, so ab und zu kann das schon auch dann ein Hammer sein. Und über die Jahre musste ich irgendwie mit dieser Unart von mir, die in meiner Persönlichkeit begründet liegt, umgehen lernen. Und eine Art, die sich für mich bewährt hat, ist, außerhalb der spontanen emotionalen Enttäuschung einen Moment zu schaffen, wo ich mit der Person rede. Also ich verabrede mich, setze mich ins Büro oder ins Café und dann gibt es keinen langen Vorlauf. Und dann benutze ich Metaphern, die ich von Willow gelernt habe und ich auch in der Gemeinde immer wieder mal dann zur Sprache bringe. Darf ich dir die letzten 10% mal sagen, wie es mir geht? Die letzten 10%, da weiß man, jetzt wird es unangenehm, aber wenn du das so ein bisschen, so einen Rahmen schaffst, ist es leichter damit umzugehen, als wenn du rausplatzt. Und dann versuche ich der Person sehr aufrichtig in die Augen zu schauen und zu sagen, wie es mir, oder ich versuche mir Fragen zu überlegen, die das Verhalten aufgreifen. So, das ist das Erste. Ich habe das und das mit dir erlebt. Hast du das auch so erlebt? Was ist deine Absicht damit? Willst du mir helfen? Willst du mich entwickeln? Mich irritieren deine Sätze? Und dann in Ich-Botschaften, kennt ihr aus der Kommunikation, mich verletzt, was du sagst. Ich bin irritiert. Ich merke auch, das verunsichert mich. Das beginnt mich zu behindern. Ist das deine Absicht? Und da habe ich schon richtig krasse Gespräche. Früher habe ich das alles so gehofft, dass sich es irgendwie von selber erledigt und es erledigt sich nicht von selber. Es erledigt nur mich von selber.
Ja, sehr gut.
Darf ich da nochmal nachfragen? Wenn du so Menschen sezierst.
Come on. Ich bin kein Pathologe.
Nein, ich erkläre es mal. So, du sagst, du stellst Rückfragen. Finde ich ja genau die richtige Vorgehensweise sezieren deshalb, weil du die Kritik auf eine andere Ebene bringst. Du bringst ja die Kritik dann auf eine Ebene, wo du den Menschen fragst, okay, was ist eigentlich das, was dich bewogen hat? Was steckt eigentlich hinter deiner Art von Kritik? Das meine ich mit sezieren jetzt nicht. Bitte, das war überhaupt nicht negativ gemeint, sondern einfach nochmal eine Schicht drunter zu fragen. So, wie sind, Lothar, einfach würde mich interessieren, wie sind so da deine Erfahrungen? Gehen Menschen da mit in diesem Prozess, in den du sie da hineinführst? Wie ist so deine Erfahrung in diesem Bereich?
Also ich denke, ich muss wieder bei mir anfangen. Also ich glaube, ich habe eine relativ starke analytische Begabung und kann Leute relativ in eine enge Situation bringen. Und da habe ich in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Dass ich den dermaßen am Haken habe, dass der sich fragt, wie komme ich hier ganz schnell raus? Und er bekennt alle Sünden und gibt alles zu und die Beziehung ist kaputt. Das war nicht so gut. Da habe ich auch ein paar... Hoffentlich sind sie wieder auferstanden, aber es waren dann Leichen auf dem Weg. Nee, es waren nicht meine Glanzstunden. Also ich muss mich ganz stark reflektieren. Heike kann das viel, viel besser wie ich. Meine Erfahrung ist, wo der andere spürt, dass ich nicht gegen ihn bin, sondern mit ihm bin und ihn respektiere in seiner Andersartigkeit, auch wenn die mich ziemlich provoziert, sind die Erfolge besser. Unsere letzten 10 Jahre, haben Heike und ich das häufig erlebt, dass dieses Gespräch zu sehr positiven Ergebnissen führt. Die klare, liebevolle Konfrontation zu einem frühen Zeitpunkt ist wie ein heilsamer Eingriff in eine Wunde und hilft Menschen. Und wenn die Gesinnung eine positive ist, spüren sie, dass wir ihnen assistieren zum Guten. Es setzt voraus, dass in ihrem Herzen dieser Wunsch ist, dann können wir damit kooperieren. Manche haben eine andere Agenda, die können wir auch nicht gewinnen.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Andere Frage. Es ist ja angesprochen worden, auch das Thema von Beziehungen, von Freundschaften. Zum einen im Hinblick auf, okay, kann ich die in der Gemeinde haben? Was ist, wenn ich Leute unterschiedlich behandle und die vielleicht das, mir das dann irgendwer zum Vorwurf macht? Aber natürlich auch im Umgang mit persönlichen Herausforderungen, wie wichtig es ist, Freundschaften zu haben. Und da sind wir sozusagen gerade als Pastoren sicherlich in einer besonderen Situation, die anders ist, als die vielleicht andere Menschen haben. Wie würdet ihr das vielleicht nochmal präzisieren, auch zu sagen, ja, kann man, also wie viel würdet ihr teilen mit euren Freunden oder mit Menschen, wo ihr sagt, da haben wir das größte Vertrauen innerhalb der Gemeinde, wie weit geht das dann, wie persönlich wird das dann? Oder gibt es da Grenzen, wo ihr sagt, das kann ich mit Leuten in der Gemeinde, so sehr die vielleicht meine Freunde sind, trotzdem nicht teilen oder tue ich nicht oder aus welchen Gründen? Und dann Teil B der Frage, wie sieht es aus mit Freundschaften eben außerhalb von Gemeinde oder andere Leiter oder wie auch immer? Wie baue ich sowas, wie pflege ich sowas, was erlebt ihr da als hilfreich im Kontext unseres Themas heute? Tore, vielleicht mal zuerst.
Ich habe ja erzählt, dass wir mit Freunden unsere Kirche gegründet haben zu Beginn und es waren in der Tat wirklich Teenager-Freunde teilweise, also ich hatte mit 14 mein Leben Jesus gegeben und ich habe meinen ersten von diesen Freunden getroffen und habe ihm von Jesus erzählt. Er hat sein Leben Jesus gegeben und der nächste und so weiter. Und so, wir waren wirklich zusammen am Start, so viele Jahre. Also richtige Jugendfreunde bis heute auch. Und das ist schon stark gewesen und das ist auch so eine Grundlage. Gabi geht es ähnlich mit ihren Freundinnen, das ist quasi so ein bisschen parallel. Wir haben auch Wohngemeinschaften gehabt, jeweils Mädels, Jungs und so. Also es ist schon sehr tiefe Freundschaften innerhalb der Gemeinde. Als wir die Kirche dann auch zusammen gegründet haben, ging es am Anfang auch gut. Und dann mit zunehmender Zahl von Menschen merkt man halt, dass das Leiterschaftspotenzial bei jeder Person anders ist. Und dann auch die leicht andere Agenda fällt dann mehr auf. Ich sag mal so, eine Kirche sollte eine Vision haben, davon bin ich überzeugt. Aber wenn du vier Freunde hast, hast du so irgendwie ein ganz viel gemeinsam, aber jeder hat nochmal so sein eigenes Ding und du merkst, wie das dann Spannungen bringt und wie das tiefe Spannungen bringt. Und wir, das war schwierig. Und dann kam diese Phase, dass wir von dieser Form von Leiterschaft übergegangen sind, dass Gabi und ich die Gemeinde leiten. Und das hat einen Übergang gebracht, auch in den Freundschaften. Und die wurden sehr stark gedehnt, sehr stark unter dieser Veränderung, obwohl jeder selber gesagt hat, okay, das ist richtig, es sind einige Leute mehr in die Church reingegangen und andere Leute teilweise ganz raus. An einer Stelle musste ich auch jemanden sogar entlassen, obwohl er ein Freund war, weil wir gesagt haben, das ist nicht die richtige Person an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Das ist schon sehr hart, das ist schon richtig schwierig. Und wir haben gespürt, wow, diese Freundschaft, von der wir ausgegangen sind, dass sie unser ganzes Leben lang durchträgt und durch alles und mit allem verbunden ist, das funktioniert so nicht. Und wir haben das wohl auch erst die letzten Jahre richtig realisiert. Ich denke, wir sind immer noch sehr, 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 sehr gut befreundet. Und ich würde sagen, die meisten von den Jungs, oder alle Jungs, ich könnte sie immer anrufen, wenn wir Probleme haben. Aber es sind halt Grenzen gesetzt durch das, was wir tun und durch das, was wir tun. Und wir haben das irgendwann realisiert. Älteste sind teilweise, haben sich ein bisschen weiter entfernt. Das war gut. Sie sind in der Church weiterhin. Wir hatten Krisengespräche. Wir haben geweint miteinander. Wir haben uns vergeben und haben die Beziehungen neu aufgebaut. Und ja, ich würde sagen, wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Richtig gut befreundet. Sind unsere besten Freunde bis heute. Aber es ist nicht mehr alles drin. Es ist nicht mehr jedes Thema, weil sie sind halt Teil der Church. Wir leiten die Church. Und da gibt es bestimmte Dinge, die kann man schwierig besprechen an der Stelle. Und wir haben gemerkt, wir müssen das ergänzen um Freundschaften außerhalb von unserer Kirche. Und in dem Prozess sind wir. Also wir machen uns auf. Und es ist nicht so einfach mehr wie als Teenager. Früher war das irgendwie entspannt. Man hat gesagt, hey du. Und dann war man ganz schnell befreundet. Und heute ist es halt, hey du. Und dann dauert es ein bisschen länger. Aber wir brauchen das, weil am Ende, und das ist cool, was du vorhin gesagt hast, am Ende des Tages, was zählt, ne? Menschen zählen. Und wenn niemand mehr da ist und der Dienst nicht mehr da ist, warum auch immer, aber Freunde, wenn Freunde noch da sind, dann bin ich reich. Und wenn niemand mehr da ist, Das habe ich dann. Also das ist so eine Entwicklung, in der wir stehen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wir haben das voll unter Kontrolle, sondern wie gesagt, wir sind in so einer Entwicklung drin. Ich muss sagen, alle Freunde, die dazugekommen sind, seitdem wir Pastor sind, das hat nicht funktioniert. Das hat sich nicht bewährt. Also einige Leute wollen unsere Freunde sein, sehr aktiv. Wir haben einfach Bock darauf, mit dem Hauptpastorenpaar befreundet. Das ist irgendwie so ein, drücken sie auch aus. Und wenn sie es nicht kriegen, ist die Reaktion meistens Frustration. Manche gehen dann auch, ziehen sich zurück. Und es ist wie du sagtest, wenn ich nicht dein bester Freund sein kann, dann werde ich dein Feind. Es ist leider so, das stimmt.
Ja. Ja, Lothar, du kannst das bestimmt noch ergänzen. Und ein bemerkenswerter Unterschied ist ja an der Stelle, du kannst jetzt die Perspektive desjenigen, der später in eine Gemeinde als Pastor reinkommt. Lothar, also Tora hat ja mehr die Gründerperspektive, wo man sozusagen, wo die Freundschaft zeitlich in der Reihenfolge vor dem Pastor sein kommt. Du kennst es ausgiebig auch andersrum. Was würdest du da noch ergänzen wollen?
Im theologischen Seminar in der Ausbildung hat man uns gesagt, es geht nicht. Unsere Reaktion war, wir zeigen es euch. Und unsere Erfahrung war, dass wir gescheitert sind. Ich würde heute sagen, freundschaftliche Verbindungen sind zu halten. Aus dem System, in dem man drin ist, kommt es zu einem Konflikt. Der Professor Manfred Josithus in seinem Buch Der Pfarrer ist anders legt es ja dar. Da ist ein Rollenkonflikt, da ist eine Andersartigkeit, die ist einfach nicht auflösbar. Wenn ich meinen engsten Mitleitern sage, boah, ich habe voll die Glaubenszweifel oder Heike hängt mir so zum Hals raus oder irgendwas, dann ist das nicht nur eine persönliche Botschaft, die ich ihnen sage, wo die an meine Seite kommen, sondern die haben sofort, wenn sie verantwortlich diese Rolle wahrnehmen, haben sie sofort den Gedanken, was passiert mit der Gemeinde, wenn der Lothar spinnt, wenn der aus der Ehe ausbricht, wenn der seinen Glauben verliert, was hat das für Auswirkungen, welche Rollen haben wir da, was... Das hat immer eine komplett vielschichtige systemische Auswirkung. Und alleine dieser Fakt bringt ein Setting zustande, der Grenzen setzt. Ich war dann eine Zeit frustriert, habe gesagt, ich kann keine Freunde. Ich bin, Heike und ich, wir sind die letzten Mohikaner. Wir sind irgendwie immer am Ende vom Ganzen und müssen eine Last tragen, die andere so nicht kennen. Und dann kommen noch Leute, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt hab dich doch nicht so, entspann dich doch mal, sei doch mal easy hier. Und du denkst irgendwie, du hast überhaupt keine Ahnung, was erzählst du mir? Aber ganz so schlimm ist es dann nicht. Also man muss nicht in einem dieser Extreme sein. Wir haben auch in Gifhorn jetzt, wir sind genau 2 Jahre jetzt da, wir haben schon da so eine ganze Reihe Leute, freundschaftliche Verbindungen, denen wir uns sehr wohl fühlen. Und trotzdem würden wir über manche Dinge mit unseren Gifhorner Freunden nicht sprechen, aber sie müssen wissen, meine Leiter, Mitleiter wissen, ich habe 2 Kumpels, wir sind seit Jahrzehnten zusammen unterwegs und denen kann ich sagen, alles, was mich bewegt, die haut es nicht raus, die haben mit Gifhorn nichts zu tun, die können mir ein Gegenüber sein, da kann ich alles ungeschützt und ungefiltert sagen und dann Entlastung erfahren. Manchmal ist ja so, ich muss einfach einen Druck auch loswerden oder ich bin frustriert über Menschen. Wenn ich mit meiner Assistentin über ein paar Leute, die mich richtig ankäsen, da so, wenn ich da so richtig vom Leder ziehen würde, ich meine, sie begegnen diesen Leuten dann demnächst. Und die hat es im Kopf, der Lothar hat so einen Hals, wenn er die sieht. Und dann überträgt die das ja.
Wer ist deine
Assistentin? Und das würde ja unsere Gemeinde belasten. Und der Punkt ist ja, morgen geht es mir schon wieder besser. Ich habe ja Schwankungen, versteht ihr? Ich bin ja manchmal auch bescheuert. Das liegt ja gar nicht an den Leuten, das liegt ja an mir. Und wenn du diese ganzen Schwankungen immer 1:1, und das ist die Grenze in all dem. Und das in der Gemeinde klar zu haben, zu sagen, wir werden nicht eure besten Freunde werden können, aber das heißt nicht, dass wir nicht eure Freunde werden können. Könnt ihr verstehen, in was für einer Rolle wir sind und könnt ihr das irgendwie mittragen und wir versuchen unsererseits mitzutragen, keine Rolle zu spielen, ehrlich zu sein und trotzdem Grenzen. Es ist irgendwie, und ich habe das Gefühl, das ändert sich von Entwicklungsphase zu Entwicklungsphase in der Gemeinde, es ist immer irgendwie in Bewegung, es ist nie was Statisches.
Mhm. Ja. Tore, zu dem Punkt, Menschen verlassen mich. Du hattest das vorhin so gesagt, eine deiner Krisen, Herausforderungen. Ist hier eine Frage, da fragt jemand, ist es aus eurer, deiner Sicht, immer negativ, Anführungsstriche, wenn Menschen gehen? Oder werdet ihr sagen, dass das durchaus Gottes Berufung für eine Person sein kann? Was hilft, das eine vom anderen zu unterscheiden? In Klammern, gerade als Leiter, Klammer zu. Und aus Gottes Perspektive.
Aus Gottes Perspektive kann ich nicht reden. Aber was hilft, ist Weisheit, ganz bestimmt. Aber das ist bestimmt vielleicht gut, Weisheit. Ich meine zunächst einmal dazu, ich glaube, man muss zwei Ebenen unterscheiden, wenn eine Person geht. Einmal ist es eben, dass man sich überlegt, diese Person hat eine Rolle innerhalb mit dir oder in deinem Team. Du hast mit dieser Person etwas gemacht als er war Mitarbeiter oder vielleicht sogar Leiter. Das ist diese eine Ebene. Und du fragst dich, was für einen Raum nahm sie ein, was für einen Einfluss hatte sie, was passiert damit, wenn sie rausgeht, im Guten oder im Schlechten. Das ist eine Fragestellung. Und die andere ist einfach, wir sind Menschen und wir mögen einander meistens. Ne? Dass man denkt, ich habe eine Beziehung zu der Person und das kann unterschiedlich aussehen. Also wir hatten auch einfach schon Situationen, wo ich gedacht habe, es ist gut, dass er weg ist, die Person. Also rein aus leiterschaftlicher Sicht, weil so viel manchmal an Negativen von dieser Person ausging, in die Gemeinde oder in alle Menschen drumherum, dass man, wenn man ehrlich war, schon gedacht hat, man, das ist eine gute Entwicklung, dass die Person jetzt gesagt hat, eigentlich wollte sie ja gar nicht mehr da sein, eigentlich hat sie gar nichts mehr gebaut im positivsten Sinne, sondern nur noch kritisiert, also das Gegenteil davon getan, das kann eine große Erlösung sein. Trotzdem, so empfinde ich es in aller Regel, die wenigsten Leute sind meine Feinde, dass ich sie gar nicht mag. Ich bin jetzt nicht so der Typ, dass ich sage, ich liebe alle Menschen, aber ich hasse auch oder ich mag auch die wenigsten Leute nicht. Also das ist einfach, mir tut es wirklich immer leid, wenn eine Person geht und da bin ich ganz Pastor und denke mir so, oh man, so schade, dass sie geht. Aber, und das muss ich wirklich sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass die Art von Church, die wir bauen, darauf angelegt ist, dass Prozesse eben stattfinden durch diesen Druck, der entsteht, der Anforderung und der Gemeinde. Ich glaube ganz stark daran, dass wenn Menschen in Mitarbeit kommen und gerade in dieser Mitarbeit die Jüngerschaft stattfindet und dass viele Menschen sich aus diesem Druck, wenn es dann eng wird, wenn man sich wirklich kennt, weil Christ sein, solange man zu Hause sitzt und alles ist cool, ist irgendwie nett, aber es fasst einen ja niemand an. Aber wenn es ja dann stressig wird und man will was erreichen zusammen und da wird es halt richtig heftig. Und ich glaube ganz stark daran, dass diese Prozesse durchlaufen werden sollten. Deswegen gehe ich zunächst einmal davon aus, so grundeinstellungsmäßig ist es gut, dass eine Person durchhält. Aber, Logo, es gibt immer wieder Personen, die haben eine Berufung woanders hin. Und wie gesagt, Weisheit kann einem helfen. Und was ich schon sagte ist, am Ende bin ich nicht der Richter über diese Person, sondern sie muss es selbst entscheiden.
Genau, ich glaube, das war auch so, das hatte diese zwei Ebenen hier, diese eine Frage hatte diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite das Team, das du baust und auf der anderen Seite die Persönlichkeiten, die du ja auch baust, die ihr baut in euren jeweiligen Teams. Und dann die Frage nach der Freisetzung. So, und du hast ja jetzt darauf geantwortet, vielleicht möchtest du noch oder wolltest du noch mal nachhaken?
Mich würde es auch zu jucken zu antworten, damit verlasse ich nur meine Rolle ein bisschen.
Genau, kein Aber Rollenkonflikt. Wer geht, warum geht er, mit welcher Haltung geht er? Die Antworten auf die drei Fragen machen jede Situation individuell. Ja. Wenn es jemand ist, der ganz zentral war, er geht wegen einem Konflikt und er geht mit einer Haltung von Bitterkeit, das ist total frustrierend. Ja. Empfinde ich als eine Riesenniederlage. Beschäftigt mich manchmal Monate, dass mich meine Heike ermahnt, ich soll es endlich loslassen. Wenn eine Randfigur, die nur kurz reingeguckt hat, einfach an einer anderen Stelle besser passt und mit einer guten Haltung geht, kann ich die mit Segen ziehen lassen. Und in diesem Spektrum gibt es einfach alles.
Ja, ich glaube, ganz oft ist es halt das Thema Vertrauen. Zwischen der Person, die geht und vielleicht Leiterschaft in Gemeinde, kann ich da vertrauen, vertraue ich da. Nur das Problem ist, oft wird es nicht so benannt, sondern oft werden irgendwelche anderen Sachen darüber und keine Ahnung, der Herr ruft mich oder dies und das. Und nicht, dass der Herr nicht rufen kann, aber das ist halt dann das Schwierige, wenn sozusagen eigentlich man kein offenes, ehrliches irgendwie Gespräch darüber hat, worum geht es hier eigentlich und können wir an die Wurzel kommen und können wir die vielleicht versuchen zu lösen oder gibt es die Chance gar nicht. However, aber es ist schon so viel Gutes gesagt worden, ich will da nicht noch mehr einsteigen. Ich wechsle mal das Thema. Und zwar, ich konstruiere jetzt einfach mal, wenn jetzt hier jemand sitzt, Pastor einer Gemeinde oder sowas, Pastoren, Ehepaar, was ist, wenn Ehekrise da ist? Du hast vorhin erwähnt, Heike hat mal damit gedroht, wenn das so weitergeht und so weiter. Das nehme ich mal als Anknüpfungspunkt. Aber das ist ja natürlich für jeden Menschen notvoll, wenn die Ehe nicht gut läuft, wie auch immer. Aber als Pastor ist man halt in der Herausforderung, ja, okay, eigentlich darf ich da keinen reinblicken lassen in meine Gemeinde vielleicht, weil das dann noch jede Menge auslöst. Was würdet ihr raten, wenn jemand sich in dieser Situation befindet und in dieser Rolle ist?
Genau, die Heike hat ja nicht gedroht, die hat einfach aus einer absoluten Überforderung mir das einfach gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also grundsätzlich, jedes Pastorenehepaar sollte gucken, dass sie Gegenüber haben, mit denen sie solche Themen zu einer sehr frühen Zeit überhaupt zur Sprache bringen können. Weil wenn der Konflikt richtig heiß ist und brennt, ist ja ganz schwierig, ihn noch in den Griff zu kriegen. Also ist doch gut, man ist im Gespräch und dazu sollte jede Gemeindeleitung ihre Leiter ermutigen, freisetzen, unterstützen. Dann müsste man auch den ethischen Rahmen in der Gemeindeleitung, finde ich, klären, zu sagen, hey, ihr Pastoren, ihr konkretes Pastoren-Ehepaar, wenn ihr in eurer Beziehung in Turbulenzen geratet, dann werden wir euch unterstützen. Es kann sein, dass eure Ehe in Turbulenzen kommt. Die Welt geht nicht unter, das kann einfach sein. Dann wählt aber einen guten Weg. Ein Freund von mir, wir sind Los Angeles Pastor einer 2.500 Personen Gemeinde. Die kommen in die Midlife Crisis und die kommen richtig in Schwierigkeiten. Das Ganze, er bearbeitet es mit seinen Begleitern, aber sie kriegen es nicht in den Griff. Dann geht er in seine Ältestenrunde und sagt, hört mal, unsere Ehe ist gerade richtig unter Feuer. Wie reagiert die Ältestengruppe? Die Ältestengruppe sagt, wow, das tut uns für euch beide richtig leid. Dann erstens, sie kapieren, was ihre Rolle ist. Sie sagen nicht, wir helfen euch, sondern sie sagen, ihr braucht Hilfe von außen, denn ihr müsst über Themen sprechen, die wir nicht mit euch behandeln können, aus dem vorhin ausgeführten Kontext. Wir setzen ein Budget frei, das euch Eheberatung finanziert. Und wir ermutigen euch, durch diese Zeit zu gehen, unterstützen euch. Und es hat das Pastoren-Ehepaar so gestärkt, dass die hatten 5 Gottesdienste am Wochenende, dass sie in jedem Gottesdienst sich vor die Gemeinde gestellt haben, haben gesagt, hört mal, wir zwei, wir haben gerade Probleme in unserer Ehe. Und wir nehmen Eheberatung in Anspruch und wir würden es sehr schätzen, wenn ihr als Kirche für uns beten würdet in dieser schwierigen Zeit. Ich meine, aber wisst ihr, wie viele Leute in den Reihen sitzen, die genau das Gleiche erleben? Was macht man, wenn es knallt? Was macht man, wenn es heiß wird? Da hast du immer so ein Paar, bei denen ja alles ideal zu laufen scheint. Und dann öffnen die das komplett anders. Und weil die Ältestenrunde das abdeckt, ist das geschützt gelaufen. Der Prozess ist gut durchgelaufen. Heute wieder alles top in Ordnung. Und wenn irgendwann heute einer in dieser Gemeinde Eheschwierigkeiten kommt, dann erinnert sich die Gemeinde und sagt, ja, haben wir Pastoren da auch gehabt. Rob und Kathy, die waren ja in der gleichen Situation. Und guck mal, die haben es geschafft. Warum schaffen wir es nicht auch? Das ist eine Situation, die es in Deutschland fast nicht geben wird. Man muss immer fragen, kann eine Gemeinde damit umgehen? Und das ist eigentlich das große Problem. Von daher würde ich für Deutschland oft denken, wenn es einen Ältestenrahmen gäbe, einen Leitungsrahmen gäbe, der einfach, bevor eine Krise da ist, seinen Leitern sagt, was immer kommt, und wir verstehen, sowas kann kommen, bitte pflegt Beziehungen, bitte arbeitet nicht so viel in der Kirche, bitte besucht andere Pastoren, bitte ladet Pastoren in unsere Gemeinde ein. Wir übernehmen die Reisekosten nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau. Wir wollen, dass ihr als Ehepaar euch trefft. Wir geben euch ein Budget, dass ihr die zum Essen einladen könnt. Wir sind daran interessiert, dass ihr als Leitungsehepaar Beziehungen zu anderen Leitungsehepaaren baut und pflegt. und fahrt auf Konferenzen, begegnet den Leuten. Und das ist, Leute, gemeindetechnisch gesprochen, das ist eine mittelfristige Absicherung. Ihr denkt, es kostet Geld. Wenn euer Ehepaar knallt, es kostet euch noch viel mehr Geld.
Ich kann, das ist wirklich Hammer. Ich denke, dass du damit wirklich den Nagel triffst. Das Problem, was wir in Deutschland, denke ich, haben, ist, dass wir den Deal eingehen, dass wir perfekt in diesem Punkt sein müssen. Wenn es nämlich knallt, dann ist meistens die Karriere vorbei. Und das bei einem unterdurchschnittlichen Gehalt und dann in die Situation von extremen Turbulenzen hineinkommen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und ich kann wirklich nur dir zustimmen, was du sagst, dass wir was bauen müssen, eine Kultur, in der wir das Leiter-Ehepaar mehr supporten und unterstützen. Ich meine, wir hatten bei uns in der Church, bevor wir die Struktur haben, die wir heute hatten, mal ein Paar, wo irgendwann jemand fremd gegangen ist und das kam raus und ich habe den Anruf bekommen. Und damals war es so, das war natürlich eine Katastrophe. Sehr einflussreich, Teil der Ältestenschaft und so weiter. Das war ziemlich heavy und wir haben genau das gemacht. Wir haben das unter den Ältesten gelassen, wir haben Leute reingeholt, wir haben uns darum gekümmert, dass das passiert. Aber das war nicht wir, das war jemand anderes, ich sag mal. Aber ich glaube, diese Kultur muss man bauen. Es ist vermutlich schwieriger in Deutschland als in Amerika. Aber ich denke auch, der Weg wird wahrscheinlich sein, dass man versucht, das Ehepaar möglichst viel freizusetzen, indem man sie sendet auf Konferenzen, auf Dinge, die gut sind. Ich muss eine Sache sagen, vielleicht, Gabi und ich, wir sind nicht perfekt, aber glücklicherweise, wir haben eine gute Ehe. Auch, wie gesagt, ich habe viele Schwierigkeiten und viele Stacheln im Fleisch, aber das ist eine gute Sache. Deswegen kann ich so wenig dazu sagen. Wir haben es bisher nicht in Anspruch nehmen können. Aber es kann jederzeit kommen. Jederzeit kann es passieren. Und deswegen, wir wollen das. Nee, wird nicht passieren, okay. Aber wir müssen dafür bauen, dass es passieren könnte, ja.
Ja, man sollte nicht mit der Haltung rumlaufen. Mir kann sowas ja nie passieren. Deswegen brauche ich auch keine Vorsorge zu treffen. Ne? Genau. Sehr gut. Genau. Möchtest du die nächste Frage stellen, Mara?
Ja, gerne, weil die auch dazu passt, denke ich. Weil Vorsorge ist ja immer gut. Und etwas zu bauen, das sind genau die Stichworte. Lothar, hier kommt auch eine ganz konkrete Frage zu deinen von dir beschriebenen Beziehungen, die du hast. Denen du ja das Recht gegeben hast, zum Beispiel, beispielsweise die Heike jederzeit, zu jeder Tageszeit, zu jeder Frage, zu jeder Situation befragen zu dürfen. Und hier stellt eben jemand die Frage, wo findet man solche Leute? Wenn die wenigen Peers, also Nächsten, ne, die man hat, so mit 3 O, wie sie sind. Wie findet man solche Menschen? Wie findet ihr solche Menschen?
Ja, das fragen mich meine Kinder auch, die das gerne nachmachen würden, auf der Suche sind nach so Leuten. Richtig schwierig. Es gibt die meisten Menschen, die mir begegnen, weiß nicht, ob ihr das ähnlich erlebt, die reden ganz viel über sich. Und wenn man, egal ein Thema, so, ja, da habe ich auch schon was erlebt, oder du kommst in einer Gesprächsrunde und merkst, extrem viele Leute, die reden eigentlich ständig über sich. Hier natürlich nicht im Raum, aber so draußen. Ne? Und das erste Kriterium, wo ich natürlich hingucke, wo sind Menschen, die an mir als Person, nicht an mir als Rolle oder mit meinem Namen oder meiner Geschichte oder Leiterblock oder irgend sowas, sondern die den Lothar meinen. Und ich treffe ganz wenige Menschen, auch in den 6 Kirchen, wo ich tätig war, die kannst du an der Hand abzählen. Menschen, die einfach bei dir sind, die dich meinen um deiner selbst willen. Die 2 Typen, die ich gefunden habe, die habe ich als Teenager gefunden. Und wenn ich sie später im Leben hätte finden müssen, ich weiß nicht, ob ich sie gefunden hätte. Das kann sehr frustrierend sein, aber es gibt eine andere Perspektive aufs Thema noch. Und zwar die Perspektive, wie kann ich so jemand werden, der so ist? Wie kann ich jemand werden, der nicht ständig über sich redet, der beim anderen ist und der andere erzählt was, und der mit ihm im Moment schweigt, der vielleicht noch eine Frage hat, eine Träne, ein Interesse. Und der seine ganzen Geschichten einfach runterschluckt und das Gespräch auch mal beenden lässt bei dem anderen. Und dass du dir einen Ruf erwirbst, jemand zu sein, der wertschätzend interessiert. Hey, wie viele Leute sind an uns interessiert? Wie viele werden an uns interessiert sein, wenn unser Dienst vorbei ist? Der Juan Carlos Ortiz hat mal gesagt, er ist ständig umgeben von Leuten, die sagen, ja, Dr. Ortiz, nein, Doktor, und die können alles machen. Und Dr. Ortiz sagt, ich brauche Leute, die zu mir sagen, halt's Maul, Juan, und die mit mir im Sandkasten schon gespielt haben, wo ich einfach, das meinte ich vorhin bei Kultur der Ehre, wo es da so einen Moment gibt, der mich entfremdet und einsam macht und mich damit in eine Gefahr bringt. Also alles fängt letztlich, das ist meine Hauptthese, wenn ihr die mitnehmen könnt aus dem Tag, alles fängt auch ein Stück in mir und in meinem Herzen an. Es ist so leicht, Forderungen zu stellen an alle möglichen Leute und ihnen zu sagen, wie sie sein müssten und die Kirche sein müsste. Die eigentliche Frage ist, bin ich das Gemeindeglied, bin ich der Leiter, bin ich der Mitarbeiter, den ich mir wünsche? Bin ich der Freund, den ich mir für mich wünsche? Bin ich der Begleiter, den ich mir wünsche? Und wenn wir das alle machen, wisst ihr, dann haben wir sogar zu viele Leute, die diese Rolle übernehmen könnten. Aber im Moment haben wir das Problem halt auf der anderen Seite. Und wir können heute was ändern. Wir brauchen keine neue Kirche, nicht mehr Mitarbeiter. Wir brauchen einfach ein Herz, das das ernst nimmt.
Ja, ich denke auch, wie gesagt, meine besten Freunde kommen aus der Teenagerzeit, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, Menschen zu finden. Auch nicht, wenn Menschen viel über sich selbst sprechen. Ich glaube, es zeigt einfach nur den Mangel an Personen, die einem zuhören, irgendwie, ne? Dass man endlich mal erzählen kann, wie es einem geht und so. Aber was ich als krass empfinde, wir sind jetzt einige Jahre unterwegs und haben uns entschieden, uns zu orientieren in Menschen hinein, in Netzwerke hinein, das zu bauen, über ganz Deutschland mit Leuten zusammen abzuhängen, zum Beispiel mit Katja und Tim. Oder mit anderen, die wir regelmäßig treffen, irgendwie zufällig oder eben teilweise auch nicht zufällig. Ich fahre einfach mal nach London, weil Tim hinfährt. Es ist nicht, mein Hauptgrund ist, weil Tim hinfährt. Oder mein Hauptgrund, einfach weil ich sage, ich will die Zeit nehmen und mich da rein investieren. Ehrlich gesagt ist er mein Vorbild in diesen Dingen. Er ist jemand, der sich einfach reinlehnt und so lange dran bleibt, bis irgendwie was anfängt, sich zu entwickeln. Und das habe ich gelernt und das habe ich genommen. Der Schmerz ist manchmal sehr, sehr groß, wenn du dich in Netzwerken befindest, unter Pastoren befindest, wie du es auch mitbekommst, die ganze Zeit irgendwie mit sich selbst beschäftigt sind. Und wenn sie aufhören, mit dir zu reden, weil jemand Interessanteres vorbeikommt und der mehr Leute hat und mit denen anfängt zu reden. Das alles kenne ich total und du gehst manchmal frustriert nach Hause von manchen Netzwerktreffen und denkst, du bist der letzte Arsch und keine Sau will was von dir. Aber was ich sagen würde, gib nicht auf. Lehn dich rein, weil am Ende des Tages sind alle so wie du und brauchen andere Menschen, mit denen sie gemeinsam abhängen und haben dieselben Probleme und wir sitzen alle in einem Boot. Ich würde versuchen, und das ist wirklich, was ich tue oder was wir versuchen zu tun, ich bin nicht der größte Netzwerker, das sage ich immer wieder, und ich bin aber erstaunt, wie viele Menschen ich mittlerweile kenne in ganz Deutschland und Europa, und mein Englisch ist grottenschlecht, es ist einfach erstaunlich. Und es liegt nicht daran, dass mein ISO hoch ist oder so etwas, sondern es liegt einfach daran, ich bin immer da. Ich fahre immer hin. Ich bin da. Und fange wieder von vorne an und rede wieder mit den Leuten. Und weil ich denke, irgendwann baut es was. Nicht bei jedem, nicht bei jeder Person, aber ich glaube, da ist ein großes Geheimnis drin, es zu wollen und sich hineinzulehnen und dann auch zu glauben und irgendwann den Schritt auch zu gehen und selber ein Freund zu sein. Nicht nur Freundschaft zu erwarten, sondern auch selber ein Freund zu werden und für andere da zu sein. Aber wie gesagt, du bist eigentlich mein Vorbild.
Ich finde, hier ist immer bei dem Thema, auch wenn wir hier vorne so sitzen, als Pastoren die Gemeinden leiten, ist ja ein interessantes Spannungsfeld, auch auf so einer Regionalkonferenz, wo wir sagen, hey, wir wollen gerne, dass hier Teams hinkommen. Also sehr bewusst einerseits, hier sitzen nicht alle, die die gleiche persönliche Situation haben. Aber für die Dynamik, die wir als Team in Gemeinde haben, spielt es eine große Rolle. Wir wollen jetzt hier auch nicht Nabelschau machen, nach dem Motto, okay, ihr dürft dann alle uns mal bedauern, uns arme Pastoren, die wir in so einer speziellen Situation sind. Nein, nein. Sondern ich hoffe, dass das hilft, also jetzt mal Regionalleiterbrille schon, dass das hilft, dass wir in unseren Gemeinden da was Gesundes miteinander bauen, in einem Verständnis für die jeweilig unterschiedlichen Schuhe, in denen wir stecken, und ein Ermutigen stattfindet, auch zu guten Prozessen, denn da, wo das vielleicht nicht so gut läuft, wo Pastoren als einsame Wölfe unterwegs sind, da, ja, da kommt es dann leider nicht selten irgendwann zu unschönen Problemen. Aber da, wo das gut läuft, da kann man so unheimlich viel vorbauen, unheimlich viele Mechanismen bauen, dass es besser funktioniert. Ich möchte aber gerade da anknüpfend jetzt nochmal eine Frage stellen an euch, nämlich was wünscht ihr euch von euren Mitleitern oder wie glaubt ihr einfach, kann man das eben als Team da in guter Weise bauen, mit diesen ganzen Herausforderungen von wie sehr ist das freundschaftliche Verbindung und so weiter. Aber die meisten hier sind ja nicht euer Team. Gut, Lothar, für dich gilt es nicht ganz. Aber einfach mal zu sagen, okay, aus der Perspektive eines leitenden Pastors jetzt mal mehr gesprochen an die, die mit Pastoren leiten und unterwegs sind. Was wünscht ihr euch von denen um euch? Wer fängt an oder sollen wir einen aussuchen?
Müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Moment. Was wünsche ich mir?
Seid ihr wunschlos glücklich?
Nein. Du musst es noch ein bisschen konkretisieren. Irgendwie fehlt mir noch so der...
Ja, also unser Thema ist natürlich Wachsen in Krisen und Herausforderungen. Und da gibt es sicherlich immer den größten Anteil, den wir bei uns selber suchen müssen, wenn wir durch Krisen und Herausforderungen gehen. A, wie haben wir vorgebaut, schon im Vorfeld? Und B, was können wir in dieser Situation richtig machen oder eben nicht richtig machen? Aber ich wollte jetzt einfach mal ganz bewusst, was denkt ihr, okay, wie kann ein Team sich gegenseitig unterstützen und vielleicht auch mit dem, was jetzt hier deutlich geworden ist, an unterschiedlichen Rollen. Was ist aus eurer Perspektive da kostbar? Wie kann sich auch ein Leitungsteam und so weiter aufstellen, um da gut durch zu begleiten oder zu helfen, einfach einen guten Beitrag zu bringen?
Also ich glaube, dass für ein Team es wichtig ist, dass sie Fans voneinander sind, dass sie füreinander da sind, dass sie aneinander glauben, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass sie sich Helfer werden füreinander zum Erfolg. Dass man nicht wartet, dass der andere einen Fehler macht und ihm es dann aufs Brot schmiert, sondern eigentlich alles dafür tut, dass das, was der andere macht, dass das wirklich zum Erfolg werden kann. Dass ein Vertrauen untereinander da ist und eine ganz wichtige Vokabel, Barmherzigkeit. Wir alle sind nicht perfekt und wir alle, Paulus sagt, wir fehlen vielfach, wir versagen vielfach. Wir machen einfach so viel auch falsch. Ob das die Top-Leiter sind, dann ist der Einfluss des Fehlers eben größer. Und ob das Leiter aus der zweiten und dritten Reihe sind, dann ist der Einfluss nicht ganz so groß, aber ist auch da. Und wir müssen einander uns umkleiden und helfen mit Barmherzigkeit. Fehler zudecken, anstatt aufdecken. Fehler ausgleichen, anstatt ausbreiten. Und diese Gesinnung zu haben, zu wissen, dass mein Team weiß, ich werde alles tun, um sie zu ermutigen und ich werde alles, was ich irgendwie kann, tun, damit das noch zum Erfolg wird, auch wenn es gerade im Scheitern begriffen ist. Und wenn wir scheitern, scheitern wir, nicht du. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir, nicht ich. Und diese Gesinnung zu prägen, ich wünschte mir das so sehr, das habe ich oft in den 30 Jahren gedacht. Ich dachte, warum sind Mitarbeiter und Leitungsteams nicht mehr daran interessiert, dass wir alle zusammen zum Erfolg kommen? Warum ist man nicht glaubensvoller unterwegs? Warum ist man nicht großzügiger miteinander? Warum ist das so? Das ist ein Punkt, an dem habe ich ganz oft nachgedacht. Warum isolieren wir uns so? Warum ermutigen wir uns so wenig? Das ist, was ich mir vom Team erwarten würde. Und lieber mit einem halblebigen Team, der eine sieht, der andere kann laufen, hakt ein. Und so sind wir zusammen unterwegs. Wir sind eine Truppe von leicht begrenzten, ich hätte fast Behinderten gesagt. Wir sind eine Gruppe, jeder von uns hat einfach deutliche Einschränkungen. Und es ist nicht schlimm, denn wenn wir zusammen unterwegs sind, sind wir vollständig. Der Leib Christi. So, das würde ich mir, glaube ich, vom Team am allermeisten wünschen. Und da versuche ich hinzubauen. Aber ich mache dann wiederum so viele Fehler, dass ich manchmal denke, oh Mann, wie kann das noch werden? Und das ist dann der Punkt, wo ich dann wieder die Ermutigung brauche. Sonst ist das ein Kreislauf.
Wow, super. Ich denke, die Zeit, die läuft immer schnell. Aber hey, ich bin mir ganz sicher, für mich wird dieser Tag lange in Erinnerung bleiben und lange nachklingen mit vielen, vielen Aussagen und ganz, ganz viel wertvollen Dingen und Impulsen, die ihr uns gegeben habt heute. Also vielen Dank für euer Investment. Vielleicht können wir den beiden nochmal einen Riesenapplaus geben. Echt großartig. Vielen, vielen Dank.